Willkommen im Love Train, dem Podcast von Special Sitter. Mit an Bord sind...
Ich bin Friedrich, seit 2015 dabei und ich kümmere mich um Fortschritt.
Ich bin Linda, ich bin seit 2019 dabei und ich gehe das Thema Qualität an.
Hallo, ich bin Julie, ich unterstütze das Verwaltungsteam und bin seit Anfang 2024 dabei.
Hi, ich bin Sebastian, ich bin seit 2015 dabei und mich interessiert vor allem die Arbeitsbedingungen.
Hi, ich bin Theo, ich bin seit 2018 dabei und bin hier in der Funktion der kaufmännischen Leitung.
Darf ich einfach mit dem ersten Thema gleich voll reingritschen? Also, eine Kollegin hat mich, ich hatte es auch schon angekündigt, eine Kollegin hat mich angerufen.
Ja, du darfst. Wann geht's los?
Leider.
Habe ich nicht verstanden.
Ja, weil du sofort direkt, ich würde gerne, okay, jetzt mach einfach.
Okay, die hat mich angerufen, die hat einen super unangenehmen Anruf geklickt, der daher rührte, dass sie eine Online-Präsenz hat, sowohl eine private als auch jetzt eine berufliche. Und sie hat Werbung...
Die Kollegin von uns.
Ja.
Okay.
Diese Kollegin hat eine private Online-Präsenz und sie hat auch zwangsläufig jetzt wegen uns eine auch irgendwie so ein bisschen SEO-optimierte wahrscheinlich berufliche Präsenz.
Was und ist die, das? Kannst du das kurz sagen?
Also das ist gleich...
Standortleitung ist betroffen, du meinst.
Ja.
Das ist keine Sitterin, sondern eine aus Verwaltungsteam, die auf unserer Internetseite erscheint, zum Beispiel.
Genau, und die auch leicht zu finden ist, sozusagen, auf unserer Internetseite, ja? Und wie rum das jetzt genau gelaufen ist, wissen wir natürlich nicht. Wir haben uns mit der Person jetzt nicht mehr nochmal unterhalten. Jetzt findet man die berufliche Telefonnummer und da müssen die rangehen. Ja, also wenn ich eine private Online-Präsenz habe, dann kann ich Kommentare ausschalten oder einfach alles wegblocken und ich weiß auch, was auf mich zukommt, sozusagen. Da sind halt immer lauter Arschlöcher. Aber beim Beruflichen habe ich nicht mehr die Wahl. Mein E-Mail-Postfach ist da, meine Telefonnummer ist da und das ist zwar nur ein Avatar, aber man kann die Verbindung herstellen. Und das ist irgendwie kacke. Und man findet diese Person sogar, und da ist unsere Webseite sozusagen ganz gut, wenn man nur den Vornamen und den Standort googelt, findet man das auch schon. Weil wir geben uns ja nur mal Mühe, leicht findbar zu sein. Und das bedeutet, diese Person hat jetzt mit der jetzigen Konstellation nicht die Möglichkeit, sich vor solchen Anrufen zu schützen. Und meine große Frage ist, oder meine große Bitte, kommt mal bitte mit Ideen um die Ecke, wie man das trennen kann. Wir brauchen dafür ein anderes E-Mail-Format unter Umständen und wir brauchen eine etwas anders gestaltete Webseite. Was das Mindeste, was ich mir vorstellen könnte, ist, dass wir zum Beispiel die Standort-Webseiten aus der Google-Suche ausschließen oder so, dass Google die nicht crawlen kann. Irgendwie so. Es ist nicht fair, dass wir von den Menschen verlangen, dass sie sich sozusagen mit ganzem Namen und leicht erreichbar online präsentieren, wenn das sie so angreifbar macht. Das ist ja auch, ne, ich bin da auch ein ganz gutes Beispiel für. Ich habe ganz bewusst meine E-Mail-Adresse nie geändert. Ich bin trotzdem findbar. Zum Glück gibt es viele andere Menschen mit dem gleichen Namen wie ich. Und ich bin zum Glück auch sehr uninteressant. Ich kriege so eine Abwehranrufe nicht. Aber ich wollte auch unter anderem deswegen nicht, dass meine E-Mail-Adresse Vorname, Nachname ist. Ich habe zufrieden gesagt, mein Nachname geht niemandem was an. Und dazu stehe ich.
Lässt sich denn durch SEO-Optimierung das tatsächlich verhindern? Oder müssten wir den Online-Auftritt nicht gänzlich auf unserer, quasi den beruflichen ausstellen? Ne? Das wäre irgendwie blöd. Oder anders umleiten oder sowas. Also, dass die Person jetzt dann nicht so schnell auffindbar ist durch eine Google-Suche, okay, aber die Kontaktdaten wären ja immer noch da.
Ja, ich kann euch ja so ein bisschen erklären, worum es geht, auch wenn es einigermaßen eindeutig ist. Die Person hat einen Anruf bekommen, wo irgendein Typ sich befriedigt hat oder irgend sowas. Und zwar, weil er, und das so sagt mir das diese Kollegin, weil er eben ihre privaten Profile gefunden hat, die deutlich sozusagen hübscher gestaltet sind als ihr Arbeitsprofil. Wir gehen davon aus, er hat private Profile gefunden, war dann als ihr sozusagen als weibliches Objekt interessiert und deswegen hat er sie gegoogelt und hat dann gesehen, oh, guck mal, da arbeitet die, geil, ihre Telefonnummer. Und das ist das Ding, was ich vermeiden möchte. Wir können nicht vermeiden, dass wir unangenehme Anrufe kriegen. Eine Politikerin hat ihre Telefonnummer nicht direkt daneben stehen, weißt du? Das ist für mich die eine Feinheit, die wir irgendwie klären müssen. Wenn man Sebastian googelt, dann soll da nicht sofort stehen, Sebastian Specialist ist da, anrufen da.
Also ich verstehe, dass das eine richtig blöde und super unangenehme Situation war. Und trotzdem denke ich, was die Person privat für einen Auftritt hat und so, dafür ist sie eben auch privat verantwortlich und müsste da vielleicht auch eher gucken, nehme ich da meinen Klarnamen oder nicht. Weil ich gerade umgekehrt überlegt habe, würden wir jetzt zum Beispiel wie am Anfang nur Linda oder also halt nur Vorname oder da gibt es auch sicherlich noch andere Varianten wählen, die eben nicht der tatsächliche Name sind, dann findet man uns eben vielleicht auch nicht so einfach. Ne? Also zumindest hier in Dresden waren wir schon auch mit Vor- und Nachnamen bekannt. Das weiß ich halt nicht, ob das so eine Besonderheit ist. Aber da hat es ja auch eben geholfen, uns zu finden. Und das könnte es dann auch wiederum schwerer machen. Und das fände ich tatsächlich auch ungünstig. Also weiß nicht, ob es so ist, aber das sollten wir auf jeden Fall mitbedenken.
Ja, ich bin einverstanden, dass wir nicht verhindern können, dass die Leute sozusagen privat oder in einem anderen Beruf oder in einem ehemaligen Beruf oder wie auch immer, dass die da auch mit Klarnamen aufzufinden sind. Wir sind ja auch nicht die Spurenverwischungsagentur oder sowas. Das ist klar. Ich möchte es nur nicht so einfach machen. Weißt du? Und wir zwingen die Person ja aufgrund ihres Anstellungsverhältnisses, sich erstens mit Klarnamen zu zeigen und zweitens auffindbar zu sein. Wenn wir eins davon ändern würden, dann hätten wir sozusagen, dann hätten wir die Spuren, dann hätten wir diese Verbindung gekappt, ne, zwischen privat und beruflich und würden dann sozusagen unserer Verantwortung ein bisschen besser nachkommen. Also wenn alle sagen, mir doch egal, was du früher privat gemacht hast, dann baut man halt einen ganzen Lebenslauf im Internet, der durchsuchbar ist. Und da könnte man auch sagen, wir sind diejenigen, die da nicht mitspielen. Ja, den Vorschlag habe ich auch gemacht und das werden wir sozusagen auch machen, weil es eben in dem Fall eine besonders prominente Online-Präsenz ist. Privat oder ehemaliger Beruf oder so. Das ist aber dann eben so eine Einzellösung. Unsere Arbeit sorgt auch noch dafür, dass es ein bisschen komplizierter ist. Weißt du, wenn ich zum Beispiel bei irgendeinem Amt arbeite oder so, oder ich weiß nicht, wenn ich einen normalen Beruf habe, dann kann ich halt jederzeit auflegen und sobald mir ein Anruf ein bisschen komisch vorkommt. Und ich habe dieser Kollegin diese Erlaubnis auch sozusagen nochmal ausdrücklich gegeben, aber trotzdem war für sie die ganze Zeit so die Frage, oh, diese Person hat richtig damit gespielt, ja, dass sie auf unserer Webseite zu finden ist. Das heißt, sie hat sich erstmal ausgegeben als eine hilfesuchende Person. Und diese Kollegin war sich dann immer nicht ganz sicher, das, was ich da gerade sozusagen mitbekomme und gesagt bekomme, ist das vielleicht ein hilfesuchender Mensch? Und ist dieses Verhalten vielleicht nur deswegen ungewöhnlich wegen meines Berufsfeldes? Oder ist das jetzt wirklich jemand, wo ich auflegen sollte? Dieser blöde Zweifel im Kopf. Wir haben einfach hier sozusagen, hier kommen so ein paar Sachen zusammen, die mir nicht ganz geheuer sind. Die erste Lösung, klar, bei der einen Person die E-Mail ändern. Aber wir können dann zumindest vereinbaren, dass wir das allen einmal kurz vorschlagen oder so. Ich meine, wir sind ja schon einen Schritt gegangen. Wir haben es ja schon gemacht mit den Avataren, damit man nicht so ganz gut erkennbar ist. Und das finde ich super. Es ist nur noch dieses blöde Vorname-Nachname-Ding.
Ich frage mich, ob wir da jetzt wirklich eine ganzheitliche Lösung brauchen. Also die tatsächlich auch direkt in die Umsetzung kommt. Oder ob man jetzt in dem Einzelfall erstmal das Ganze versucht zu lösen. Und diesen Lösungsansatz im Hinterkopf behält und bei jeder Neuanstellung sozusagen einmal fragt, hey, wie sieht's aus? Gibt es irgendwelche Gründe dafür, dass du nicht direkt gefunden werden willst mit deiner Arbeitsnummer, wenn du hier bei der offenen Website halt sein wirst für deinen Standort? Und deswegen verwende dann die E-Mail-Adresse vorname.standort@specialsitter.de oder so. Ja. Und dass das erstmal reicht, anstatt jetzt für einen doch recht Einzelfall, der, glaub, weiß nicht, wie oft der jetzt vorkommen wird, direkt eine ganzheitliche Lösung zu suchen und damit halt so viel Zeit zu verbringen.
Ja, aber dass wir das im Sinn haben, dass wir unseren Kollegen und Kolleginnen sozusagen mitteilen, wenn es einen Grund dafür gibt, dass ihr nicht gefunden werden wollt, dann seid ihr nicht gezwungen, unser E-Mail-System anzunehmen. Das ist für mich schon eine ganzheitliche Lösung. Ich möchte nicht alles umkrempeln, 800 E-Mail-Adressen umschreiben, sondern ich möchte, dass es mindestens die Möglichkeit gibt. Und wenn dann jemand sagt, ja, es gibt gute Gründe, dass ich nicht gefunden werden möchte, dann möchte ich erst dieses Führungszeugnis sehen. Ich glaube, das reicht. Und was ich dann machen werde, ist, ich werde eine neue E-Mail-Adresse, sozusagen eine Pseudo-Adresse, werde ich für diese eine Kollegin erstellen. Die kommt auf die Website, aber sie kann trotzdem ihre behalten. Ihre Kollegen und Kollegen können alle normal mit ihr kommunizieren, aber die öffentliche, das ist eine Pseudo, die einfach weiterleitet. Da brauchen wir gar nichts anderes ändern.
Okay. Daran anschließend kann vielleicht auch noch mit rausgeschnitten werden, falls es nämlich nicht safe ist. Nee, aber mit dem Führungszeugnis, das habe ich mich tatsächlich gefragt, ob das jetzt in Kiel und Osnabrück gemacht wurde. Nicht, dass ich da irgendwie einen Verdacht hätte oder so, überhaupt nicht. Nur, weil die ja auch nicht über das Deutschlandticket Bescheid wussten und somit nicht das klassische Onboarding durchlaufen sind. Und ich dachte, oh, kacke, weil das ist schon, finde ich schon wichtig, dass auch die Standortleitungen das Führungszeugnis abgeben. Also, ja, auf jeden Fall. Weißt du das zufällig oder fragst du da mal nach?
Ich habe mich nicht darum gekümmert. Also, ja. Von mir wird dieser Input nicht gekommen sein. Also wir fragen tatsächlich, ich habe, glaube ich, auch ein Führungszeugnis eingereicht, ne, weil das.
Oh, krass. Okay.
Ich schon. Also, unser jetziger Plan ist eigentlich, absolut jede Person, die hier arbeitet, egal in welcher Position, muss mindestens ein sauberes Führungszeugnis eingereicht haben und idealerweise alle 5 Jahre wieder.
Okay, cool. Mit der Aussage alle 5 Jahre wieder. Das wusste ich nämlich auch nicht so genau. Das kann man auch automatisieren. Alles wird automatisiert. Ja, genau. Okay, dann würde ich das einfach mal annehmen, dass ich Gabi dann nochmal Bescheid sage, dass sie das an diese Standorte nochmal schickt. So einfach, die Führungsweise. Ja. Und ich muss dieses Thema jetzt nochmal vervollständigen, weil Gabi mich auch nochmal gefragt hatte, ja, sollen die denn Führungszeugnis abgeben? Und ich auch nochmal gesagt habe, ja. Also kann es vielleicht sein, dass in der Vergangenheit noch mehr davon betroffen sind, die das nicht abgegeben haben? Sollen wir das dann vielleicht nochmal in echt ansprechen? Oder soll ich da nochmal nachfragen? Wie sicher seid ihr euch da?
Ich bin sicher, dass da welche fehlen, allein dass ich halt nie eingereicht habe. Oder zumindest, wenn ich mich erinnern kann, denke ich, heißt das, dass die wenigsten gemacht haben. Einfach, weil ich ja nie operativ tatsächlich gearbeitet habe als Sitter.
Ja, ja, aber ich finde, das ist trotzdem kein
Argument. Halt, es geht grundsätzlich jetzt nicht um die Vernünftigkeit dessen, sondern um die gesetzliche Voraussetzung dessen. Und dass ich denke, dass wir es deswegen nicht gemacht haben. Weil du in der Verwaltungsposition, wenn du nicht direkten Klientenkontakt hast, glaube ich nicht, dass du verpflichtet bist, ein Führungszeugnis einzureichen. Rein gesetzlich. Deswegen denke ich, haben wir es nicht gemacht. Was nicht bedeutet, dass ich sagen will, dass das Kacke ist. Ich reiche meins sehr gerne ein. Und das sollten wir tun. Aber das ist der Unterschied. Ja. Deswegen gab es das halt nicht.
Ne? Ja, ich glaube trotzdem, dass es einige gibt, die auch Klientenkontakt haben. Also hatte ich ja auch in der Vergangenheit. Also bei dir war das dann vielleicht jetzt die ganze Zeit nicht, aber ich glaube, da gibt es einige. Und das stimmt, ich erinnere mich auch, ich habe das auch lange nicht gehabt und dann habe ich das nur beantragt, weil wir schon mal diese Betreuungsdienstgeschichte angegangen sind, glaube ich, und dafür das brauchten. Und naja, ist ja auch egal. Also was heißt, ist egal, stimmt nicht. Aber ich würde das schon nochmal irgendwie nachhorchen. Aber was gewesen ist, ist es gewesen, nur dass, wenn wir jetzt darauf achten, einfach für die neuen Standorte, dass wir das mit im Blick haben, weil mir das jetzt einfach aufgefallen ist, dass es so uneinheitlich war.
Also ich weiß nicht, inwiefern da es dann eine rechtliche Rechtfertigung für gibt, aber ich würde schon gerne vermeiden, dass eine bestimmte Person Kontakt mit Familien am Telefon haben, Kontakt mit Kollegen und Kolleginnen haben. Also, weiß nicht, ja, eine rechtliche Grundlage fehlt mir, aber ich muss niemanden von euch überzeugen, dass es gar nicht schlecht wäre, wenn hier die Person, die wir mit dem Führungszeugnis versuchen rauszufiltern, gar nicht bei uns arbeitet.
Natürlich, absolut. Es war nicht meine Absicht, das zu verteidigen. Es war meine Absicht, herauszuarbeiten, woran das liegen könnte, dass es das nicht gab.
Ne? Bis habe ich auch nicht so verstanden.
Das war die Absicht. Also.
Gut. Theo, du hattest einen Termin bei unseren neuen Investoren.
Genau. Und haben sich mit mir getroffen und wollten über einige Agendapunkte, über den Großteil der Agendapunkte mit mir reden, weil der Großteil der Agendapunkte Kontext. In der kommenden Woche, Freitag, den 16. 12 Uhr, findet die erste Beiratssitzung statt im Zuge der Investition von One Venture. Ist auch vereinbart worden, Gesellschaftervertrag, dass es ein Beirat gegründet wird, bestehend aus 3 Personen. 2 Personen haben wir schon und eine 3. Person suchen wir noch. Und dieser Beirat hat eine gewisse Berechtigung und Befugnis, Informationen einzufordern und auch Entscheidungen zu treffen oder auch Dinge zu blockieren, wie auch immer. Wer über den Beirat wissen will, das ist dann was anderes. Aber im Zuge dessen gibt es eben die erste Sitzung des Beirats in der kommenden Woche. Und da wird es dabei um das Budget 2024, also auch rückblickend erstmal, wie ist 2023 gelaufen, das Wirtschaftsjahr, wie ist das Wirtschaftsjahr 2024 geplant auf Standortebene, was für Annahmen liegen dort vor, warum sind die Annahmen wie getroffen worden, ist das alles bündig, ist das schlüssig, ist das nachvollziehbar, eine Liquiditätsplanung natürlich auch und dann wird weiter besprochen, wie sieht die konkrete Arbeit, die wirtschaftliche aus, werden Standorte gecoacht, wie sieht das Reporting aus, wie ja, bla bla bla. Ne? Also eine Themen, die Agenda, vielleicht können wir die irgendwo mal posten, weiß ich nicht, dann nächste Woche. Auf jeden Fall im Zuge dessen ist eben der Großteil der Inhalte bezieht sich auf finanzielle Themen, also auf quasi meinen Tätigkeitsbereich. Und diese Punkte wollten sie mit mir nochmal vorbereiten. Sie wollten nochmal abstimmen mit mir, wie soll das eigentlich aussehen? Was erwarten sie quasi? Welche Informationen müssen beinhaltet sein? Wie sollen die ungefähr aufbereitet sein? Im Großen und Ganzen, ich habe es dann irgendwann, dachte ich, jetzt teile ich mal, was ich bisher habe. Die Planung ist ja in dem Sinne, also schon fertig, es fehlen noch Feinheiten, die noch gerade gezogen werden müssen und natürlich muss auch, je nachdem wie der Tarif aussieht, das dann nachträglich nochmal reingearbeitet werden, aber im Großen und Ganzen ist alles fertig und das entspricht mehr als den Anforderungen, die sie erstmal haben. Das steht außer Frage. Es wird dann eben noch auf Plausibilität geprüft, ich denke mal durch Micha, genau. Und da als ich es dann geshared habe, mein Screen und schon mal so gezeigt habe, ne, wie ist der Aufbau, was ist irgendwie drin, was ist anders als vielleicht letztes Jahr. Es hat ja doch im Detailgrad deutlich zugenommen, die Planung. Es gibt deutlich mehr Abteilungen. Wir haben die Zentrale aufgegliedert in seine Einzelbestandteile. Also es ist deutlich feiner als im letzten Jahr. Und genau, da sind wir dann einmal durchgegangen. Und da haben sie natürlich viele Verständnisfragen gestellt. Und das war insgesamt ein sehr, sehr angenehmer, sehr schöner Austausch, muss ich sagen. Also es hat super viel Spaß gemacht. Das war, sicherlich hat das auch was mit mir zu tun. Als ich bei Friedrich war Anfang Januar, hat er mit mir dieses ganze Thema so ein bisschen aufgelöst. Da lag ja vor allem so ein kleines Missverständnis auch für Angela vor. Es ging in dem Sinne gar nicht, mich als Person zu hinterfragen, sondern eher, dass bei ihr rüberkam, wir haben eine Person, die mit 20% ihrer Zeit so ein bisschen die Zahlen macht, und das fand sie einfach, ja, ihr war es völlig egal, welche Person das ist, aber sie fand diesen Umstand höchst bedenklich. Und daher entspinnte sich dann vor allem diese Forderung. So, das hat mit mir natürlich viel gemacht. Das hat bei mir so ein bisschen den Druck rausgenommen, weil bei mir kam ja vorher eine ganz andere Information an am Ende. Genau. In dem Sinne, ne, wir werden ja nicht mehr jetzt geprüft, ob wir ein Risiko für Bonventure sind, sondern im Gegenteil, wir sind ja jetzt Teil des Bonventure-Portfolios. Und da
Familie natürlich.
Ja, das wollte ich irgendwie nicht sagen, aber ja, so Bonventure-Familie, genau. Wie gesagt, war ein sehr schöner Austausch und hat gepasst. War cool. Habe ich gut gefühlt und freue mich tatsächlich auf nächste Woche und bin auch zukünftig gespannt. Ich bin mal gespannt, inwieweit Bonventure tatsächlich in einsteigen wird. Ne, wir und ich haben angeboten, also ich werde unsere monatlichen Gespräche fortführen weiterhin. Und die werden jetzt auch größer und länger. Aber wir haben auch angeboten natürlich, dass Bonventure jederzeit dazukommen kann. Ne, das hilft ja vor allem. Das habe ich nochmal so gesagt, wenn man strategisch Hinweise geben möchte oder im Sinne des Coachings Hinweise geben möchte oder Ratgeber sein möchte, macht es natürlich Sinn, tatsächlich ein gewisses operatives Verständnis zu haben. Das merkt man natürlich, da ist auf jeden Fall noch Potenzial, sag ich mal, ist ja völlig logisch. Und da bin ich mal gespannt, inwieweit Bonventure tatsächlich da mitmacht und eintaucht oder ob dieses Eintauchen erst stattfinden würde, wenn es irgendwelche Bedenken gäbe. Also wenn die Wirtschaftszahlen sich schlecht entwickeln und wir irgendwie ein Problem kriegen, ob dann tatsächlich erst der Deep Dive stattfindet, aus der Motivation heraus, wir räumen den Laden auf, oder ob proaktiv wie viel Zeit und ob das überhaupt, das weiß ich halt auch nicht so richtig, ob das überhaupt die Aufgabe von Bonventure am Ende ist, ob die das überhaupt wollen und weiß nicht, ob für den Fonds da überhaupt Zeit ist, sich da so intensiv hineinzuklemmen. Ja, da bin ich mal gespannt, wie das läuft.
Als du gestern oder vorgestern geschrieben hast, ich weiß gar nicht mehr, welcher Tag das war, dass du sozusagen eingeladen wurdest zu einem Vorbereitungsgespräch, da war mein erster Instinkt zu sagen, ey, das ist aber jetzt nicht so ganz fair, so wegen der Geschichte sozusagen, sich Theo einzeln zu zweit vorzunehmen quasi und dann schon zu gucken, ey, sind seine Werkzeuge jetzt besser, wie auch immer. Das war meine Sorge. Ich habe mir das dann gespart, weil ich dachte, Theo passt schon auf sich auf, da irgendwas zu sagen. Aber ich freue mich total, dass das überhaupt nicht so war. So.
Ja, ich denke auch, dass wir gnadenlos unterschätzt werden. Hat auch die Frage eingangs, das ist davon ausgegangen irgendwie, wir würden ja jetzt das erste Mal über sowas sprechen, über so eine Planung und über so Budget und auch Liquidität und so, dass wir das so ja in der Form noch gar nicht hatten, so richtig. Und das ist ja nicht der Fall.
Nochmal was zum Faktischen. Ich hatte gesagt, dass wir keine Liquiditätsplanung haben, beziehungsweise nicht in der Lage seien, eine zu bauen. Haben die andere Anforderungen an der Liquiditätsplanung als das, was du in der Vergangenheit gemacht hast?
Ja, es gibt zwei verschiedene Formen der Liquiditätsplanung und sie präferieren die andere. Und ich habe die andere, ich habe die eine, sie haben die andere. Präferieren sie, ich werde beide machen. Die ich gemacht habe, mit der wir gearbeitet haben, ist die, die operativ deutlich, vor allem im Tagesgeschäft, viel mehr Infos hat und viel handlungsfähiger macht. Aber sie ist auch sehr komplex. Dahinter steht ein hoher Komplexitätsgrad im Vergleich zu einer, das kommt rein, das geht raus, das steht am Monatsende da. Und wir gehen von Forderungsbestand, der Ausstand ist so und so viel Prozent aus, fertig. Ne? Das sind 5, 6 Zeilen und dann hast du deine Liquiditätsplanung auf Monatsbasis. Das ist ein stark vereinfachtes Modell, das man fahren kann. Das ist vor allem dann interessant, also wenn man da ins Minus fährt, dann muss man schauen, woran liegt es, müssen wir unsere Einzahlungsquote erhöhen und sowas alles. Aber das ist auf Monatsbasis, meins war ja auf Tagesbasis. Das war zu komplex, glaube ich, insgesamt. Und nicht handlich für einen Investor, der nicht in jedem Meeting Zeit hat, einen Deep Dive zu machen und die Firma in- und auswendig zu kennen, sondern der das in einer ansprechenden, kompakten und inhaltlich ausreichenden Form irgendwie präsentiert haben muss. Der Vorwurf, wir hätten keine und könnten das nicht, der ist völlig falsch. A, gab es sie und B, wissen wir alle, dass wir früh gesehen haben, dass wir einen höheren Konkurrent brauchen, das gemacht haben. Also allein das zeigt ja schon, irgendwie haben wir uns ja damit beschäftigt und dieses etwas abstrakte Thema auf die Straße gekriegt. Also das meine ich so ein bisschen damit. Ich hatte das Gefühl, dass wir ein bisschen in dem Bereich ein bisschen unterschätzt werden, was da schon da ist insgesamt. Aber das ist ja nicht schlimm. So kann man ja nur overdelivern erstmal.
Das habe ich auch direkt gedacht. Das ist eigentlich gar nicht so verkehrt, unterschätzt zu werden. Das spielt dir vielleicht sogar in die Karten. Und ja, du wirst es auch schon rausfinden, wie sehr du oder wie genau du antwortest. Ich finde es witzig, Deep Dive ist echt das Wort geworden, schlechthin. Das fällt jetzt in jedem Gespräch mehrfach. Wie oft wird das denn jetzt stattfinden, diese Beiratssitzung? Gibt es da schon einen festen Turnus?
Ja, das legen wir auch unter anderem in der ersten Sitzung fest.
Okay.
Aber Quartal ist realistisch, ja. Wir müssen auch ganz viel mitbringen, was wir erwarten von unserem Beirat und was wir für Wünsche haben.
Aber war ein nettes Gespräch. Ich habe ein gutes Gefühl und ich habe Lust auf mehr. Also es war cool. Spaß gemacht.
Richtig gut.
Und ich habe mich sehr sicher und wohl gefühlt auch insgesamt mit der Planung und allem. Ich habe es ein bisschen besser gemacht als letztes Jahr. Doch deutlich bisher. Das merke ich jetzt schon.
Ich fand's krass. Das war ja mit unserem Erstinvestor genauso. Man konnte im Verlauf der Gespräche vor Abschluss das Gefühl kriegen, wir werden hier langsam Feinde oder besser gesagt, wir sind hier schon echt auf zwei verschiedenen Fronten, die irgendwie versuchen, sich zu einigen, aber man kommt so ins Zweifeln, ob das überhaupt klappen wird. Danach hat sich alles komplett umgedreht, ne? Mega kooperativ, also sobald der Abschluss war, auf einmal super positiv und miteinander und jetzt habe ich ein Déjà-vu. Es fühlte sich ja auch wieder so an, wir werden richtig krass überprüft, sehr kritisch beäugt, auch viel auf noch auf Potenzial aufmerksam gemacht, anstatt auf Erfolge. Also es wirkte dann auch eher wie eine kritische Betrachtung und dass wir gar nicht so gerne gemocht werden. Also es ging dann schon richtig, ne, wir hatten dann auch diese Diskussion bezüglich dieser Stelle von Theo und so. Und jetzt auf einmal, Abschluss ist da, jetzt ziehen wir an einem Strang. Richtig doll. Finde ich schon einfach eine interessante Erfahrung. Also können wir mal so mitgeben, die meisten Leute haben ja dieses Erlebnis nicht so oft, dass sie mit Investoren verhandeln.
Also man bezieht die eigenen Eltern in den Kreis mit ein. Wenn das Mauern kriegt, wird man auch erstmal überprüft.
Und dann kaut man gemeinsam.
Ja. Ich habe ein ganz kurzes Thema noch für uns. Haben wir dafür die Zeit? Bis wann sind wir mal geplant?
Ganz kurz noch, also passt genau.
Okay. Ich brauche dein Gesicht, Deo, Mann. Was spricht dagegen, dass irgendwelche anderen Firmen mit Hilfe unseres Logos sozusagen ihr eigenes Marketing mitbetreiben. Also, dass wir zum Beispiel da als Kunde aufgeführt werden und dass sie dafür unser Logo benutzen. Kommen wir dann irgendwie in eine Situation, wo wir unsere Markenrechte hätten verteidigen müssen oder können wir einfach sagen, mach ruhig?
Redest du von einer bestimmten Branche oder dieselbe? Das ist irgendwie fehlt noch ein Kontext.
Okay, mal angenommen, Date verliebt uns als Kunde und sagt, also das ist echt die geilste Firma, die uns unser Produkt eingekauft hat. Wir machen die mal auf unserer Webseite unsere besten Kunden und dann steht da Special Center mit Logo.
Und in diesem Fall wird man aber auch vorher angefragt oder passiert sowas einfach und wir müssen mal ab und an recherchieren, wo wir auftreten?
Wir haben das in der Vergangenheit aktiv angestoßen, das ist allerdings schon 5 Jahre her und jetzt habe ich das überhaupt nicht im Blick, habe aber gerade konkret eine Anfrage.
Ach so, dann würde ich es immer in dem Fall prüfen. Ich meine, wenn man es konkret anstößt, dann erübrigt sich die Frage, dann will man sie offensichtlich und wenn man angefragt wird, ich würde jetzt nicht so pauschal ja oder nein sagen.
Ja. Wollen wir mit dem Produkt identifiziert werden? Ist so mein. Also bei Gather würde ich sagen ja, bei Microsoft Office würde ich sagen nein. Zum Beispiel.
Microsoft Office. Naja, also ich habe in den letzten 2 Jahren habe ich ja sehr, sehr viele so Messer und Outdoor-Sachen und Äxte und so ein Kram gekauft. Alle über die Firma, damit wir für das nächste Festival gut vorbereitet sind. Deswegen hat jetzt Outdoor Boys 88. Ich habe angefragt, ob wir so
Boys mit Z Auto.
Boys. Ach, die. Ja, da kaufe ich auch immer.
Du wieder der Pandemie von der Zombie-Apokalypse, hast du das
eigentlich? Also meine Frage zielt auf was ganz anderes ab, nämlich ich kenne mich mit Markenrecht und so einem Kram überhaupt nicht aus. Friedrich hat sich damit mal ein bisschen beschäftigt und ich habe aber mal in der Vergangenheit gehört, dass manche Rechte einem verloren gehen können, sozusagen, wenn man sie nicht rechtzeitig erstreitet.
Also ich glaube, dass wir gefragt werden müssen. Also es geht jetzt darum zum Beispiel, dass Indeed sagt, wir vermitteln, also unsere Top-Kunden, und da steht auch Special Sitter und daneben steht Microsoft und Google und Schnecklon Koch irgendwie und wir stehen da auch mit drin. Und dann, dass die wir, also ich gehe aber davon aus, dass die uns fragen müssen, hey, dürfen wir euch listen? Weil im Grunde will man sich ja dann damit brüsten. Schaut mal, dieser tolle Konzern, den ihr alle kennt, der ist bei uns Kunde. Wir sind also ein Top-Dienst für was auch immer wir gerade anbieten. Oder?
Das ja, meinst genau. Du darum geht es in dem Fall. Ja, ich wollte es jetzt prinzipieller machen, aber wahrscheinlich gibt es da keine vernünftige Antwort. Wenn wir angefragt werden, ist gut. Wenn wir nicht gefragt werden, müssen wir halt im Zweifelsfall, wenn wir es mitkriegen, sagen, nimm meinen Namen da weg.
Wer ist es denn du?
Oh, das wollt ihr jetzt auch noch wissen.
Ja, das ist das Interessanteste von allem.
Okay, ich bin mir sicher, einer von euch kann es raten. Friedrich könnte es auf jeden Fall raten.
Na, Kununu ist es.
Alt, nein, die wollen ja uns immer was verkaufen. Die wollen ja, dass wir deren Logo kaufen.
Ja, das stimmt, aber die spammen uns ja auch voll mit der. Ja, okay, ist auch egal.
Clarion Studios?
Oh, geile Idee, leider nicht.
Die Bahn fürs Deutschland-Ticket.
Nee, aber du bist.
Nee. Bei uns fahren die Schlüssel dann mit. Komm mit auf den Zug. Bock auf den Love Train, die sind hier.
Ja, genau. Ich bin nur Love Train Nova,
bitte. Boah, eine Train-Koop.
So, also Correct Book natürlich.
Vielleicht kriegen wir ein eigenes Gleis.
Ah, oh, das fände ich cool. Ja, also, so erste Intuition, ja, finde ich cool.
Weiß ich nicht, ist halt analog.
Ja.
Ja. Also, jetzt mal Real Talk, ist halt irgendwie so. Also.
Naja, aber.
Also, ich sag mal so, wenn wir auf unserer Website schreiben, wir sind papierlos und
super,
oder wir sind komplett digital und dann übrigens hier Correct Book und ihr habt auch noch einen Essensgutschein.
Also, ich weiß nicht, wie das bei den einzelnen Standorten ist, aber in der Zentrale haben die Correct Books massiv was verändert. Es war nicht möglich, den Menschen sozusagen abzugewöhnen, immer mal wieder irgendwas hinzuschreiben und die irgendwo draufzuschreiben. Und dann hast du überall diese Zettelscheiße rumliegen. Egal, wie doll du papierlos arbeitest, die Leute wollen sich Kurznotizen machen. Das kannst du dir nicht verbieten. Was du machen kannst, ist eine Alternative bieten, die einmal 17 Euro kostet, aber wo dann nie wieder Zettel rumfliegen. Jeder hat sein kleines Correctbook, findet das auch einigermaßen heilig. Es gibt eine Person, die ist besonders lustig, die hat jetzt ein zweites Correctbook, weil ihr erstes voll ist. Aber
okay, krass.
Aber die macht sich sozusagen Permanotizen. Insofern, da hätte man es immer regeln können.
Ja. Correctbook macht ja auch ganz cool, also neben dem Correctbook machen die ja auch ein bisschen was mit dem Geld, was sie verdienen. Ne? Ich glaube, das ist auch gar nicht so bad. Also es war jetzt einfach nur so ein kleiner Einwand. Ne? Das ist doch im Team entscheiden, wenn es keine großen Einwände gibt.
Ja. Und ich finde, wir müssen ja trotzdem auch, das ist ja wie die Vision so ein bisschen, auch so ein bisschen berücksichtigen, wie ist das Leben wirklich. Ja klar, wäre es mega geil, wenn es nur digital gehen würde, aber es zeigt sich einfach, dass es bestimmte Lern- oder wie auch immer Typen gibt, die das eben noch so haptisch machen müssen. Also wir gehören auch in Dresden auf jeden Fall total dazu. Und das wird so geliebt. Und ich habe vorher echt so viele Zettel noch gehabt. Ich habe gar keine Zettel mehr. Und genauso mit dem Büro habe ich das neulich auch gedacht. Klar wäre es mega geil, wenn wir alle immer von zu Hause arbeiten könnten. Und wenn das Ziel wäre. Aber naja, wenn es halt zum Beispiel vier Mütter sind, da kannst du halt nicht zu Hause sein. Also man muss halt dann ja immer gucken und dann aber das Beste draus machen. Und dafür, boah, es war voll die Correctbook-Rede. Finde ich, ist Correctbook einfach eine richtig gute Lösung.
Ja, glaube ich auch. Ich finde, ich merke ja, wie viele einfach das übelst feiern. Ja. Also ich verstehe das objektiv. Ich subjektiv verstehe nicht, warum man es braucht, weil ich brauch's nicht. Ich habe es gehabt und dachte mir, ja nee, ich habe ja meinen Laptop auch noch, als ich Standortleiter
war. Ja, andersrum geht's nicht.
Aber ich denke auch, es ist halt der erste Schritt in diese Richtung und der ist schon mal großartig in dem Fall.
Übrigens höre ich die ganze Zeit, Sebastian sitzt zwei Räume weiter hier von mir. Und ich sehe ihn hier sprechen und denke die ganze Zeit, man, was meckert denn der Nachbar da die ganze Zeit so rum? Hm. Aber es ist natürlich die ganze Zeit so zwei Räume weiter. Ja. Okay, Correctbook möchte uns auf ihre Website. Warum? Haben Sie das auch geschrieben?
Wahrscheinlich, weil wir mehr als 50 Stück gekauft haben oder so. Also die haben, so wie fast jeder Anbieter, ne, das sind die Kunden, mit denen wir arbeiten. Und dann gucken die ganz kurz, ob sie die Kunden cool finden. Ich habe mich in letzter Zeit mit denen unterhalten. Es ging mir darum, dass ich einen Post-it-Ersatz möchte von ihnen. Und so diese Karten, die man an eine Whiteboard und sowas ranmachen kann. So ein Kram hätte ich gerne von denen. Habe ich aber mal vorgeschlagen. Dann haben die sich ein bisschen mit mir unterhalten, warum und wie. Und dann habe ich denen gesagt, wie wir es im Moment machen. Und jetzt haben sie gefragt, dürfen wir das benutzen? Also ich schätze mal, ich habe ihnen eine gute Bewertung geschrieben, hatten Kontakt mit uns, also wollen sie uns zu ihren Kunden mit dazu packen. Die haben wahrscheinlich kurz auf unserer Webseite geguckt, ob wir Outdoor Boys 88 sind. Sind wir nicht, also kann das da drauf. Hey, Wetten, den Verein gibt es hier in Oranienburg um die Ecke. Also ich habe von denen noch nicht gehört. Ich bin mir sicher, die gibt es hier.
Das finde ich tatsächlich die einzig schwierige Anfrage. Bei allen anderen könnten wir das immer relativ gut im Team entscheiden, ob ja oder nein. Bei denen hätte ich halt auch Angst, dann Nein zu sagen. Ne? Also das wäre halt so.
Bei den Outdoor Boys jetzt.
Ja.
Ich finde es immer überraschend, wie schnell du diese Wörter parat hast, Sebastian. Das finde ich immer wieder krass. Du musst ja wirklich öfter mal überlegen, was ist wirklich der bescheuerste Name.
Hä, er gehört zu den Outdoor Boys. Also,
er gehört immer ja. Dazu.
Nein, du hast mich ja stocken gehört, als du gefragt hast. Ich habe ja eine Weile nachdenken müssen.
Die haben auch spannende Kunden dort gelistet auch, ne? Also ist wirklich alles mit dabei. Energielieferant, UNICEF, Gebäude, Agentur, YouTube, Subway, Special Sitter. Da ist wirklich alles mit dabei.
Ich finde übrigens das Forever Gamebook auch mega cool. Die haben nämlich noch ein Buch mit ganz vielen Spielen drin, wie Sudoku und so. Du kannst es halt immer wieder wegmachen und jemand anderem weitergeben und die Person kann von vorne nochmal alles spielen. Hangman, Bingo, Würfelspiele, alles dabei. Richtig cool. Na gut, jetzt haben wir doch Werbung gemacht.
Ja, mein Mitarbeiter präsent. Das ist doch wunderbar. Das Gamebook.
Wir schicken das den Leuten immer mit so einem schon vorfrankiert. Und dann schicken die das immer an den nächsten Zitter weiter. Und dann können die alle mal eine Runde gespielt haben. Das ist toll. Irgendwie ist es doch nicht so toll. Aber Kettenbrief. Naja, ich wollte denen das auch nicht aufböden, sozusagen.
Wir hatten noch das Thema Wertschätzung. Ob wir uns dazu in der Lage fühlen, das vorzubereiten, um es dann, also ich gebe nochmal ein bisschen Kontext, um uns gedanklich abzuholen. Bei einem Mensch ist es typischerweise so, dass er Bestätigung für das braucht, was der Mensch so macht, um sich dann in eigenen Wert besser zu fühlen und bestätigt zu fühlen und weiterzumachen. Logisch. Und das gibt es auch im Arbeitskontext manchmal besser, manchmal schlechter. Aber vor allem haben sich in klassischen Hierarchien Menschen angewöhnt, ihre Identität und ihren eigenen Arbeitswert davon abhängig zu machen, dass hierarchisch übergestellte Personen sie bestätigen. Mit Lob und Belohnungen oder was auch immer. Und das passiert bei uns nicht in einer Regelmäßigkeit und es gibt bei uns auch keine Prozesse dafür. Und wir haben beim letzten Mal ein bisschen besprochen, dass es da unter anderem daran liegt, dass Leute wie UnternehmerInnen hier agieren sollen und also alle Freiheiten kriegen, die es irgendwie so gibt. Und damit eben auch einhergeht, dass sie viel Verantwortlichkeit haben und niemanden über sich gestellt haben, der ab und zu Zuspruch leistet. Das weiß aber niemand und das vermitteln wir auch am Anfang nicht, diesen Nachteil. Und das muss jetzt in unseren normalen Talk mit rein, wenn wir Leuten erklären, was das für ein Job ist. Aber jetzt nochmal die Frage, dann erklären wir das nochmal allen im Deutschland-Team, damit die Erwartungen da diesbezüglich ein bisschen gemanagt werden. Und das kann man, da gab es jetzt zwei Ansätze, entweder wir versuchen es vorzubereiten und zu erklären, oder wir versuchen es zu erarbeiten. Das war ein Tipp, den ich noch bekommen habe von unserem Special Guest letzte Woche. Die meinte, wie wäre es, wenn wir dieses Problem sozusagen erarbeiten? Also gemeinsam daraufhin erstmal die Umstände nochmal erklären. Was erwarten wir eigentlich für Wertschätzung und für ständige Rückmeldungen und so weiter. Und dann eben wir in der Lage sind, immer zu sagen, okay, das geht aber wegen mangelnder Hierarchie nicht und warum machst du es denn abhängig von anderen und so weiter. Dass man das so erarbeitet, dass Leute selber drauf kommen, dass es eigentlich in unserem System nicht so richtig Platz findet. Und woher holt man sich dann die Wertschätzung? Aus dem eigenen Team, von den Familien, von den Sittern. Also alles, was man sozusagen mit selber aufbaut. Und natürlich, hoffentlich, irgendwann vor allem aus sich selbst heraus. Aber das ist natürlich ein langer Weg, ja. Ich glaube, jetzt habe ich nochmal alles gesagt, was wir so bisher hatten und stelle ein Fragezeichen in die Mitte des Raumes.
Ich habe nur einen ganz kurzen Kommentar. Ich möchte auf keinen Fall im Deutschland-Team nur ansatzweise so tun, als hätten wir da jetzt eine Lösung zu präsentieren oder so. Das ist das Einzige, was mir wichtig ist. Das kann, glaube ich, nur schiefgehen. Also ich möchte es gerne als Problem formulieren.
Ich würde mir gerne weiterhin noch mal mindestens eine Woche Zeit nehmen, bevor wir es mitnehmen, weil ich gerne Julie noch mal mit in die Runde holen möchte, bevor wir das rantragen. Und ja, das haben wir jetzt wirklich gesagt, das muss wirklich gut durchgesprochen sein. Trotzdem habe ich es natürlich sacken lassen bisher und fand eigentlich das, was wir besprochen haben, gut. Ich persönlich bin halt eine Person, die es einfach liebt, andere Menschen zu feiern. Also ich werde trotzdem das machen und allen mal sagen, wie cool sie sind, aber einfach, weil ich so bin. Und wir hatten noch das Thema, ja, wirklich so eine Schulung daraus zu machen. Ne? Wie schaffe ich das, mich möglichst unabhängig von außen zu machen und auch wirklich, also zwei Themen. Einmal diese Schulung und da dachte ich mir nochmal, die sollte aber nicht irgendwie von uns kommen. Das hatten wir letztes Mal einfach nicht so besprochen. Aber das ist mir noch im Nachhinein so gekommen, das sollte wirklich irgendwie eine ganz andere Person sein, weil sonst hat es irgendwie wieder so einen komischen, belehrenden, hierarchischen Charakter, finde ich. Könnt ihr ja nochmal sagen, was ihr dazu denkt. Genau, und wir wollten nochmal auf die Ausgewogenheit zwischen beiden Visionen hinweisen. Das war ja auch nochmal so ein Kern.
Wie wäre es, wenn wir einen großen Hotelraum, Seminarraum buchen und ein starkes Gewürz einladen, das uns das dann erklärt? Ja, es ist halt, das ist für mich die Problematik. Oder zumindest haben wir da ja ganz viel falsch gemacht. Also wir hatten ja schon mal so einen Termin und das hatte tatsächlich auch viel damit zu tun, was da so versucht wurde aufzubauen. Aber es waren zu viele Themen auf einmal. Wir haben nicht vorher erklärt, worum es geht. Es gab ganz viele Erwartungen von den Leuten, die wir hätten vorher schon mal gleich umlenken müssen sozusagen. Und dann hängt das aber auch so krass von der Person und der Schulung ab, ob das überhaupt in unserem Sinne funktionieren kann. Weil ich hatte ja auch mit dieser Person da sehr viele Vorgespräche. Also es ist ja nicht so, dass der sich nicht vorbereitet hat. Ich habe sehr viel mit ihm vorher gesprochen. Ich glaube, 2x1,5 Stunden haben wir meine Erwartungen an die Schulung vorbereitet. Und das hat halt auch trotzdem überhaupt nicht geklappt. Also da war einfach eine Person, glaube ich, ziemlich überfordert von der Situation und diese vielen anderen Umstände. Also nur zu deinem Punkt Schulung von außen. Es gibt halt dieses System, was wir fahren, nicht in der Breite. Und deswegen weiß ich nicht, woher da eine gute Schulung kommen soll.
Mir vorzustellen. Ich denke auch, es sollte keine Person von außen sein, aber es sollte auf keinen Fall Friedrich oder Sebastian sein.
Ja.
Es sollte eine Person aus dem Team sein. Das ist ganz wichtig, dass nicht...
Die schon mal durchkämpft hat.
Dass nicht der Chef quasi erklärt, warum ihr wie ihr Wertschätzung nicht von ihm bekommt, sondern euch selbst. Ne? Dieses Gefühl quasi, das muss vermieden werden. Das könnte ja auftreten dadurch.
Sieh mich jetzt nicht als dein Chef, das ist ein Befehl.
Ja, du weißt ja, was ich meine. Also daher kommt dieses ganze Thema ja auch irgendwo. Ne? Das ist ja daran begründet. Und ich denke, wir haben Kolleginnen im Team und Kollegen, die das sehr gut können, die das auch in ihren eigenen Teams, denke ich, etablieren, Wertschätzung. Ich denke da vor allem an die Dresdnerin, die das einerseits sehr viel brauchen vielleicht, aber die das auf der anderen Seite auch sehr stark nach außen tragen. Aber da gibt es Leute, die Lust haben, vielleicht sich damit zu beschäftigen und aber im direkten Gespräch trotzdem das, was uns wichtig ist, sozusagen, was wir ja besprechen, trotzdem irgendwie mit aufzunehmen. Könnte ich mir vorstellen. Weiß ich nicht genau, aber...
Das wäre natürlich der absolute Hammer. Also das wäre auch auf jeden Fall meine erste Wahl, wenn es da eine Person gibt. Aber mir fällt auch direkt eine Person ein, die das sicherlich gut machen könnte. Und ganz ehrlich, klingt jetzt wahrscheinlich arrogant und lässt sich ja immer leicht sagen, wenn es nicht so gewesen ist, aber... Ich habe nach den ersten, ich bin die Beste, nein, aber bei dem Gewürzmenschen nach 10 Minuten dachte ich schon, okay, du bist ein alter weißer Mann und das passt nicht so. Also, sorry Friedrich, aber da ist vielleicht deine Menschenkenntnis manchmal nicht so ganz optimal.
Ich weiß gar nicht, worauf das jetzt anspielt. Ich habe ja nicht gedacht, er macht das mega gut. Oder?
Ja, nee, weil du gesagt hast, du hast vorher 2x1,5 Stunden gesprochen und warst dann doch so vielleicht auch überrascht, dass es nicht so gelaufen ist.
Ich war überrascht, aber nicht, weil ich gedacht hätte, er kriegt es auf jeden Fall hin, sondern ich war auch davon überrascht, wie zum Beispiel wenig roten Faden das Ganze hatte. Ich hatte manchmal das Gefühl, ich muss jetzt versuchen, jetzt hier wieder den roten Faden einzufangen für einen Moment. Und dann auch ab und zu mal zu mir geguckt und mich gefragt hat oder so. Ich glaube, er hat sich auch zu doll dann davon beeinflussen lassen. Vielleicht hätte ich auch gar kein Vorgespräch führen sollen. Das kann auch sein. Also vielleicht habe ich so viel Vorgespräche geführt und er wollte es dann mir recht machen, dass er selber durcheinander kam und gar kein Konzept zusammengekriegt hat, oder weiß ich nicht. Ja, also ich habe nicht gedacht, das wird perfekt. Ich habe nur den Bedarf häufig gehört. Dann habe ich eine Person gefunden, die extrem viel Erfahrung und Ausbildung in all diesen Bereichen hat und habe einfach gedacht, vielleicht kriegt das ja hin.
Ja.
Ja. Für mich ist das ein absolutes Glücksspiel, egal wen wir da einnehmen.
Ja. Ja, genau. Also ich will einfach nur darauf hinweisen, es gibt auf jeden Fall schon auch Menschen, die nicht zu uns gehören, denen ich das zutrauen würde, dass sie das gut hinkriegen könnten. Aber ja, ich bin auch voll dafür, wenn wir im Team jemanden haben, der es machen möchte, dann wäre es das Allercoolste.
Zu dem Punkt, Sebastian, finde ich auch gut übrigens, das als Problem zu formulieren und einfach stehen zu lassen. Und einfach mal zu sagen, ist da. Also das ist ein Nachteil, das ist ein Problem. Das kommunizieren wir auch ab jetzt. Bei allen, die neu anfangen. Das mit der Wertschätzung ist ja nicht so. Oder ist es kein, ne? Wir können ja auch sagen, das ist ungewohnt. Also das wird für dich eine Herausforderung am Anfang. Kann aber, wenn du es richtig verstehst und richtig angehst, für dich persönlich und umwandelst, kann das zu einer richtig krassen Stärke für dich werden. Also daran kann man auch total wachsen. Kann man ja auch noch so formulieren, aber man muss auf jeden Fall am Anfang sagen, das wird sehr ungewohnt und es wird eine Herausforderung. Und dann kann es immer noch passieren, dass Linda vorbeikommt, weil sie einfach die Beste ist und sich die ganze Zeit voll abfeiert. Aber
mit dem Basecamp sieht er mit dem Finger noch witziger aus. So richtig teeny, ey.
Nee, aber das war ganz ehrlich gemeint. Das machst du ja wirklich. Aber Linda ist halt nicht die ganze Zeit da. Das ist halt der Punkt jetzt, ne? Linda ist dann auch wieder mal weg und macht andere Themen, kümmert sich wieder um andere Leute. Und du, Linda, jetzt als Symbol für Leute, die andere feiern hier, gibt es ja mehrere. Aber das ist halt nicht sozusagen mit einem Prozess versehen. Das ist nicht eine Regelmäßigkeit, auf die man sich verlassen kann und all diese Sachen. Ja.
Ich habe noch ein Thema,
ja.
Wenn wir damit jetzt erstmal fertig sind. Und zwar geht es um den Tarif, speziell um die erste Tarifrunde. Ich habe am Folgetag, also gestern früh, kam meine Person aus dem Team, die auch teilgenommen hatte an dem ersten Tarifteam, auf mich zu, hatte einiges an positiven Dingen anzumerken, aber hatte auch einiges an konstruktiver Kritik eingepackt und hat tatsächlich meine Gefühle nach diesem Termin leider bestätigt, weil es negative Gefühle waren. Und zwar ging es darum, dass das Gefühl entstanden ist, dass man sich diesen ganzen Termin irgendwie auch klemmen kann, dass das so ein, um es mal so ein bisschen extrem auszudrücken, die Teilhabe an so einer Tarifverhandlungsfindung, dass das irgendwie scheindemokratisch war. Dass das nur gemacht wurde, damit das Gefühl entsteht, dass man irgendwie partizipieren kann. Am Ende steht eh schon fest, was gemacht wird. Und dieses Gefühl ist auch ganz doll vermittelt worden währenddessen. Wie das konkret passiert ist, ist halt quasi so, dass die Vorschläge, die eingebracht wurden, häufig oder in der Regel sofort ein Gegenargument bekommen haben. Und das nicht in einer sehr diversen Form, sondern, und da zähle ich mit dazu, von sehr meinungsstarken Personen in diesem Bereich, das sind Friedrich, Sebastian und ich gewesen, meinungsstark, jetzt nicht nur, weil wir uns irgendwie vordrängeln und die Geilsten sein wollen, sondern weil wir natürlich auch in den letzten Jahren einfach eine vergleichsweise hohe Expertise in diesem Bereich haben, ne, weil wir uns entweder schon oft damit beschäftigt haben oder auch das Zahlenwerk kennen, was jetzt mein Vorteil quasi ist, ne, dass ich ja quasi dahinter stehe und da einfach viel breiteres Wissen häufig habe, erstmal.
Du hast wahrgenommen vorhin.
Ja, dass das mehr so ein Mundtot machen war. Ne? Kommt ein Vorschlag rein, es wird direkt gegengeschossen und sagt, nee, ist mega dumm, das ist das Beste. Und dass dadurch diese Scheindemokratie entstanden ist und auf der anderen Seite so das erste Mal, und das ist jetzt speziell auf die Person bezogen, das hat sie mir so gesagt, aber ist, denke ich, auch ganz wichtig, das erste Mal das Gefühl, dass sich durch den Love Train irgendwie so eine Art Elfenbeinturm entwickelt. Dass so ein bisschen arrogant die Vorschläge anderer betrachtet werden und am Ende wir entscheiden, was gemacht wird. So, und das war auch mein Gefühl, also nicht das mit dem Elfenbeinturm, also dass dieses Gefühl entstehen kann, war meine Angst. Ich denke nicht, dass wir da schon sind, aber mein Gefühl war auch für mich persönlich, dass diese Runde auch hier sicherlich nicht so gut vorbereitet war. Was können wir hier erwarten? Vielleicht war die Diskussion, die direkte, ein bisschen zu schnell. Für mein Gefühl, wahrscheinlich hätten wir erstmal Vorschläge einbringen. Jeder schlägt was vor, das wird alles aufgeschrieben, dann werden diese Vorschläge aufbereitet, was ja im Endergebnis auch passiert, ne? Das ist ja jetzt auch das, was passiert, und dann wird nochmal die Wirkung dieser Vorschläge sich angeschaut und dann das Wirkungsvollste im Sinne unserer Vision und dem, was wir wollen, wird dann ausgewählt. Das soll ja eigentlich der Weg sein. Und dann kann man quasi über diese ganzen Themen diskutieren und nicht schon im Vorfeld, so wie wir es jetzt schon getan haben, in dem ersten Termin. Und damit übergebe ich mal einfach.
Okay, cool, danke für das Feedback. Ich biete gleich mal so eine Art Friedensangebot an. Ich biete gleich mal an, dass ich am nächsten einfach nicht teilnehme. Das ist für mich okay, ich habe da auch irgendwie viel Vertrauen. Ich bin ja eine von den Personen, die dann die Klappe halten kann. Also, dass man, dann weißt du, die so, okay, wir haben großes Vertrauen, ihr kriegt das schon hin. Einzelne Personen oder alle Personen halten sich raus.
Es braucht auf jeden Fall, denke ich, einen größeren Anteil an Kontext erstmal. Quasi mein Part war zu kurz, war ja auch mir geschuldet. Also ich hätte das, glaube ich, ein bisschen weiter ausführen müssen und alle Leute mal kurz abholen. Im ganz großen Bild. Ich glaube nicht, dass das ausreichend war. Ja, weil auf der anderen Seite, dass du nicht die Klappe halten kannst, liegt ja auch daran, dass du eine starke Meinung hast, weil du auch irgendwo ja auch dich wieder mit auseinandergesetzt hast und es tust und vielleicht beschäftigst. Und deswegen ist diese Meinung ja eigentlich auch total wichtig, ne? Weil sie ja, weil dahinter ja sehr viel Gedanken stehen. Dieses Gespräch findet mit Leuten statt, die eine sehr unterschiedliche Wissensbasis haben, von der aus sie argumentieren und einen sehr unterschiedlichen Weitblick haben, mit dem sie argumentieren und eine unterschiedliche Erfahrung auch haben, mit der sie argumentieren. Und das macht es so schwer zu einer, also das hat es für mich so schwer gemacht, die Fresse zu halten. Und dadurch ist halt so ein Machtgefälle entstanden, aufgrund von, vielleicht auch von Wissen erstmal.
Ja, ich finde das aber nur problematisch, wenn man so tut, als könne man so schwerwiegende Entscheidungen komplett basisdemokratisch entscheiden oder wie auch immer das nennt, mit einem Referendum oder so. Also, dass die Menschen, die sich am meisten damit beschäftigen, auch am ehesten Einfluss haben, ist erstmal für mich in Ordnung. Nur ich habe halt das Gefühl, dass ich jetzt schon meinen ganzen Senf dazu gegeben habe. Ich würde nur die gleichen Sachen nochmal sagen, dass du daran teilnimmst, weil du die Dinge einschätzen kannst, finde ich weiterhin sinnvoll. Nur meine starke Meinung liegt auf dem Tisch. Das gibt ja auch einen gewissen Rahmen, innerhalb dessen man sich entscheiden kann und ich finde es einerseits nicht problematisch, dass eine starke Meinung auf dem Tisch liegt von einer Person, die sich dafür das Thema doll interessiert. Und andererseits ist es jetzt auch fertig. Also das ist für mich dann sozusagen...
Es geht gar nicht, also, worüber wir überhaupt noch reden müssen. Es geht nicht um deine Meinung, die du geäußert hast. Das ist richtig, dass wir alle eine Meinung äußern. Aber das Problem war, dass andere Meinungen sofort eine Antwort von Personen bekommen haben, wie die und mir oder Friedrich. Und sofort hinterfragt wurden. Und daraus entstand dieses Gefühl.
Also schlecht gesprochen.
Es wird nicht allen so gehen, ne? Ich habe auch mit anderen schon drüber geredet, es geht nicht allen so, es ist nicht bei allen dieser Eindruck entstanden, aber er ist bei mindestens einer Person entstanden und daraus folgerlich bei mehreren. Und auch ich selbst hatte im Nachgang so ein bisschen so ein Gefühl, na, das war, bleibt bei meiner starken Meinung, aber die hatte ihren Platz oder die hätte ich einmal formulieren müssen und dann wäre gut gewesen. Ne? Oder einfach auch die Unklarheit, was genau soll das jetzt eigentlich sein? Tragen wir jetzt hier alle Vorschläge vor, die werden einmal alle eingearbeitet und dann diskutiert man drüber? Oder diskutieren wir jetzt schon drüber? Ne, ohne zu wissen, was genau die Auswirkungen sind. Das macht es ja auch noch mal schwer. Was heißt das dann eigentlich alles genau? Ja, und gleichzeitig, also das wäre der Weg, denke ich, den man gehen müsste, wo ich halt sage, ja nice, ich habe ja nichts zu tun. Das steht aber, das sollte nicht die Ausrede sein dafür, es nicht zu tun.
Sind wir wieder bei dem Thema vom letzten Mal, diesen Erwartungen am Anfang noch genauer zu formulieren. Also ich bin gar nicht so aus diesem Termin rausgegangen. Ja gut, ich bin jetzt halt auch Teil vom Love Chain, aber eben offenbar keine von diesen meinungsstarken Personen, auf die da hingewiesen wurde. Aber ich dachte, ja, jetzt haben wir doch gut gesammelt, was alles kam. Ich hatte für mich nicht das Gefühl, dass das weggebügelt wurde, sondern einfach, dass aus Erfahrung gesprochen wurde, ja, hatten wir schon oder das und das gibt es zu bedenken. Was man aber mitnehmen kann fürs nächste Mal, ist, dass man direkt sagt, okay, es geht um die Summe oder so und so viel Prozent, dass alle erstmal überhaupt eine Vorstellung im Kopf haben. Ich glaube, das hat bei einigen einen Aha-Effekt ausgelöst am Ende, als eine Person das ja gefragt hatte. Und dass man dann vielleicht sagt im ersten Termin, heute sammeln wir und dann kommentieren wir aber auch nicht. Wir sind halt in manche Dinge schon sehr, haben einen Deep Dive gemacht. Und andere war es wirklich nur relativ oberflächlich. Das war halt wieder nicht so einheitlich. Ja, ich finde, das ist okay. Wir lernen ja auch. Aber ich habe es jetzt nicht so wahrgenommen, wie es jetzt von dieser Person geschildert wurde, was das natürlich nicht runterspielen soll. Für die Person ist es trotzdem so. Aber ich glaube nicht, dass es jetzt bei allen, oder ich hoffe, dass es nicht bei allen so angekommen ist. Und ich nehme daraus mit dieser Umfrage, das war, ich weiß, auch die stößt auf Kritik, aber wir haben schon 152 Antworten und das gibt auch nochmal so eine coole Tendenz, die wir so gut nutzen können. Und darüber freue ich mich mega, weil wir das nochmal mit einbeziehen können und das vorher nie so Thema war. Also das war ein richtig gutes Ergebnis daraus. Und du, noch ein Satz, und du hast ja anfänglich schon gesagt, Theo, ja, das ist der erste Termin von sehr vielen wahrscheinlich. Also das hast du ja schon gesagt, dass das jetzt nicht der Tariftermin ist. Und trotzdem glaube ich, dass manche Leute das dachten irgendwie. Und das, ja, deshalb nicht so richtig einordnen konnten.
Übrigens mal eine Frage zwischendurch, Linda. Kann ich deine Umfrage mehrmals machen? Ich hatte zwischendurch das Gefühl, ich kann da jetzt 12 Mal anklicken und absenden.
Dann mache ich jetzt 300 Mal Jobrad.
Nein, mein Jobrad kannst du sofort vergessen.
Ja, Jobrad sind 6 Personen von 152. Das hat keinen.
Ja, dann, okay, das wäre jetzt. Ich wollte erstmal friedlich seinen Part machen lassen, aber ich kann jetzt nicht warten. Was haben die 152 Leute jetzt gesagt?
Das war ja im Deutschland-Team, oder?
Ja, das, ja, weiß
jetzt
nicht.
Jetzt habe ich schon eine Zahl mit 6 Leuten, jetzt muss ich auch den Rest wissen. Das geht nicht. Nee. Ich bin wie so ein Fisch, der jetzt mit so dem Angelhaken die ganze Zeit durch den See schwimmt.
Ja, da musst du halt jetzt an der Angel hängen.
Alter.
You see me?
Siehst du? Ah, ich habe Freunde in dieser Firma. Mächtige Freunde.
Ja, noch, Theo. Komm. Achte drauf, wie du dich mir gegenüber verhältst.
Okay.
Also, durchschnittliche Antwortzeit, 13 Minuten und 40 Sekunden, finde ich auch interessant für, ich glaube, 5 Fragen. Da nehmen sich die Leute echt viel Zeit.
Ach, krass.
Da nehmen sich die Leute viel Zeit, ist aber auch die freundlichste, denke
ich. Ihr habt echt schlechtes Internet.
So, Leute, ich muss tatsächlich auch gleich los, deswegen machen wir jetzt mal hier die schnelle Version. Also, guckt mal, 120 Leute würden gerne einfach alles in Lohnerhöhung stecken und 26 Leute sagen andere Benefits. Dann sagt der größte Anteil einfach gleich verteilen, aber ja, es gibt auch einen Anteil für mehr Gehalt. Und hier mit den Benefits, jedenfalls das finde ich am interessantesten, weil darüber haben wir ewig gesprochen in unserem Tarifteam, hatte ja. Das einen wahnsinnigen Zeitblock und hier ist die Tendenz sehr klar, ach, ist eigentlich gar nicht so interessant.
Ja, also, das wundert mich auch überhaupt nicht.
Ja, so, und also dann, ja, das ist ja auch gar nicht, dass das neu ist. Ich wollte einfach nur wissen, wie ist denn überhaupt das allgemeine Interesse? Und, wartet mal,
17 hier. Antworten jetzt noch in Textform.
Genau, die sind hier. Wartet mal, also Wegzeit, ja, aber die könnte ja auch in den. Können wir auch argumentieren, dass sie in den Lohn fällt. Aber jedenfalls, ja, ich zeige es euch nochmal schnell.
Dann würde ich die Kündigung fertig machen. Spaß.
Ja, nochmal schnell dazu sagen.
Das ist selber voll gut.
Urlaubstage sollten auch jährlich steigen. Ja, Minijobber, Urlaubsgeld. Das hatte Urlaubsgeld. Ja auch.
Es gibt kein Urlaubsgeld.
Nee, genau, aber. Hat die Person eingegeben. Ja, ich dachte, betriebliche Altersvorsorge gibt es bereits. Ja, ist ja auch so. Ich wollte ja nur wissen, ob du es nutzen möchtest oder nicht. Danke, dass ihr die Umfrage macht. Und ach ja, und also, okay, nicht viel anderes. Gibt es eine Inflationsprämie? Nee.
Gehaltserhöhung. Oh, warte mal, diese Antwort, sowas triggert mich. Gibt es wieder eine Inflationsprämie vom Staat? Es gibt keine Inflationsprämie vom Staat. Der Staat gibt uns nichts. Er gibt uns einen Rabatt auf Lohnzahlungen. Das ist alles.
Glück steht hier keine ID.
Nein, also das muss doch, Leute, bitte beschäftigt euch doch mal mit eurem Shit.
Nee, würde ich mich auch nicht mit beschäftigen. Interessiert mich gar nicht.
Zuschläge.
Kriege ich jetzt das Bescheid, dass mein Arbeitgeber nichts kostet oder kriege ich es nicht? Ist mein Arbeitgeber ein Arschloch? Das ist eine ganz einfache Frage.
Leute, wir gehen da jetzt gar nicht rein, weil ich muss jetzt gleich los. Ich zeige es euch nur, damit ihr es wisst.
Aber wir waren ja eigentlich bei einem viel wichtigeren Thema noch. Dass du jetzt einfach los musst und wir jetzt aber hier noch die Tabelle auswerten, finde ich eine falsche Zeit invest.
Ja gut, okay. Theo hat halt gewonnen, dann mag ich ihn offensichtlich lieber. Gut, ja. Ich höre auf, aber ihr wisst Bescheid.
Vielen Dank.
Also zu dem Thema, wie dieser Termin hier laufen ist, ich bin einverstanden, dass wir zu dominierend waren, um dass sich das gut anfühlte. Also der letzte Termin letztes Jahr war ja wesentlich offener, weil wir da alle noch gelernt haben. Und trotzdem gibt es für mich auch richtig krass den Aspekt, welche Rolle wir haben. Und deswegen wird unser Wort nicht als Meinung wahrgenommen, sondern als Entscheidung. Und das, ganz ehrlich, ich hasse das. Ich halte das irgendwann nicht mehr aus. Ich habe das Gefühl, mich nicht äußern zu dürfen. Und das stresst mich richtig doll. Das macht mich auch richtig traurig und so eine Art von Trauer, dass ich sozusagen wütend werde. Ich darf mich nicht äußern, wenn ich mich äußere, ist es eine Entscheidung und deswegen darf niemand anderes sich mehr äußern. Das ist immer so, als wenn ich hier alle anderen stumm machen muss oder selber stumm bleiben muss. Das gefällt mir überhaupt nicht. Natürlich war es jetzt nur eine Person und das ist auch wichtig für mich, damit ich nicht das Gefühl kriege, es geht jetzt allen so. Das mag auch ein paar Personen betreffen, aber irgendwann, nachdem ich das 100. oder 1000. Mal gesagt habe, ich möchte bitte einfach auch meine Meinung äußern, ganz normal war als eine Stimme von vielen und Teil eures Teams sein und die Leute das einfach nicht hinkriegen, sag ich irgendwann Pech gehabt. Ich komme irgendwann nicht mehr zu dem Punkt, dass ich sage, ja, okay, ich habe es zwar schon 1000 Mal gesagt und wir leben es auch in der Praxis die ganze Zeit, aber die Leute kriegen es trotzdem einfach nicht hin, nehme ich Rücksicht drauf. Kann ich irgendwann nicht mehr. Stresst mich zu doll. Davon abgesehen bin ich trotzdem der Meinung, dass wir darauf reagieren sollten, insofern, dass man mal überlegen kann, ob wir unsere Meinung einfach nicht mehr äußern diesbezüglich, also in einem Ersttermin meine ich jetzt, ne? Ich spreche jetzt nicht von insgesamt nicht mehr äußern, also es ist jetzt keine Trotzreaktion, sondern ich meine damit, dass wir begleitend moderieren, das habe ich ja in einem der Bücher, die ich damals im Demokratisierungsprozess gelesen habe, gelernt, dass der Typ, der das so umgesetzt hat, so erfolgreich auch in seinem Unternehmen, dass der im Prinzip komplett aus der Meinung rausgegangen ist. Er hat etwa selber gar nichts mehr dazu gesagt, zu den ganzen Meinungen. Es gab die Werte, die wurden festgelegt vom Unternehmen und er konnte dann daran erinnern, aber immer nur moderierend, nie gesagt, was er selber dazu denkt. Die Leute dazu begleitet, ihre Meinung auf den Punkt zu bringen, dazu moderiert ein tatsächliches Ergebnis und immer voranzuschreiten und immer den nächsten Schritt und Zukunft und Skalierung und passt das für alle und so. Moderiert, 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 aber selber seine Meinung nie gesagt. Und vielleicht, damit ich endlich Ruhe finden kann mit diesem Thema, muss ich das machen in Zukunft. Und meine Meinung sozusagen, vielleicht lasse ich es einfach sein und kann meine Rolle trotzdem finden und mein Gefühl, Teil oder meine Rolle hier einzunehmen und Teil dieses Teams zu sein, indem ich einfach der Moderator bin, der den Leuten hilft, in ihre sozusagen Wunschrichtung zu kommen. Das ist das, was ich irgendwie dazu loswerden wollte. Das sind diese zwei Punkte. Ich finde es richtig schade, dass alle Hierarchie hassen, aber eine mangelnde Hierarchie nicht annehmen können. Das kapiere ich einfach nicht. Das ist für mich ein Riesenparadoxon. Das geht den Leuten nicht in den Kopf. Und zweiter Schritt aber, jetzt wieder nach vorne geblickt. Egal jetzt, ist halt jetzt so. Vielleicht habe ich die Lösung für mich persönlich, indem ich einfach sage, ich moderiere jetzt nur noch.
Ich weiß nicht, ob der Schritt so drastisch sein muss. Ich denke, in der Runde Erwartungshaltung, jeder äußert seine Meinung. Auch du, auch ich, auch Sebastian. Aber es wird dann halt nicht. Also wenn es eine Diskussion gibt, beteiligen wir uns. Wenn es keine geben soll, dann halt nicht, quasi, wenn nur Ideen vorgebracht werden sollen. Aber natürlich im besten Fall, und das ist, also das ist so ein bisschen, das ist ja meine Aufgabe. Also hier sehe ich ja im Grunde auch mein Part, den ich versäumt habe beim letzten Mal. Und natürlich auch unser aller, aber vor allem auch meiner. Es sollte ja so sein, dass die Informationen, die wir eingangs geben, die dann diesen Weitblick ermöglichen und den Leuten das Handwerkzeug an die Hand geben, tatsächlich eine bewusste und sich der Folgen bewusste Entscheidung zu treffen. Das sollte so gut aufbereitet sein. Leute sollten so viel Information haben, dass daraus selbst ganz logisch Lösung XY umgesetzt wird quasi. Weil alle anderen Lösungen, wenn man genug Informationen hat, ja dann nicht passend sind. So wie zum Beispiel das Beispiel Schuhbegleitung, Monokultur am Standort. Es geht nicht darum, dass das schlecht ist, aber es geht darum, wenn wir aufzeigen, was die Herausforderungen damit sind, ne, dass dann der Standort sagt, das will ich gar nicht. Ich würde auch, dann lass mich mal was anderes machen und wie kann ich das schaffen? Weil ich verstehe, dass das langfristig problematisch sein kann. Nicht, weil die Geschäftsführung es gesagt hat oder weil Theo das ausgerechnet hat oder weil das alle doof finden oder weil meine Arbeit doof ist da drin. Überhaupt nicht. Das ist hervorragend, das ist großartig. Ich helfe unheimlich vielen Menschen. Aber wenn wir das nur machen, haben wir folgende ökonomische Konsequenzen und wir können entweder sagen, alles klar, wir sind uns dessen bewusst, fuck it, nehmen wir mit. So, den Stress, kein Problem, fange ich ab oder ich will das nicht und zusammen steuern wir gegen quasi. Ne? Das ist ein Beispiel und so sehe ich eigentlich meine Aufgabe ja schon immer eigentlich in der Rolle und auch bei diesem Thema, denke ich, muss das noch mehr passieren.
Und du bestätigst eigentlich, also du erklärst eine moderierende Rolle und genau das meine ich. Vielleicht sollten wir das für uns annehmen. Also ich habe jetzt im Speziellen über mich gesprochen, aber vielleicht, wenn wir wirklich als das wahrgenommen werden wollen, wer wir sein wollen, vielleicht sollten wir uns dann darauf einigen, dass wir eigentlich vorbereiten, Informationen aufbereiten und dann moderieren, moderieren, moderieren. Keine Meinung nicht einspringen als irgendeine Partei oder auf irgendeine Seite stellen oder so, sondern Vorteile dann aufzeigen auf die eine Meinung, Nachteile auf die andere von mir aus, hin und her vielleicht noch, aber eigene Meinung immer außen vor lassen.
Dann auf die Werte hinweisen. Und das ist halt, glaube ich, aber das muss man trainieren, glaube ich. Ich glaube, es ist ein sehr schmaler Grat von Moderation und Inhalte geben und immer sagen, aber hast du schon daran gedacht? Hast du schon daran gedacht? Bis du dann doch als eigene Meinung wahrgenommen wirst. Also, ja, stimmt dir zu. Da habe ich ja meine Rolle auch erklärt. Aber das ist, glaube ich, leichter gesagt als getan. So, wir sollten es trotzdem machen, gar keine Frage. Aber ich glaube, das ist anstrengend, immer diese Differenzierung beizubehalten. Mhm. Immer sicher zu sein, ich habe keine Meinung geäußert oder ich versuche niemanden in eine Richtung zu drängen, sondern ich habe objektive Sachverhalte offengelegt, die dabei helfen, eine coole Entscheidung zu treffen im Sinne von allen.
Also, ich kann mir vornehmen, dass ich für das nächste solche Gespräch oder ähnliche solche Gespräche ein bisschen mehr, so wie ich es auch versuche, in anderen Dingen sozusagen, die Möglichmacherperspektive einnehme, statt was ist daran dumm, zu überlegen, wie könnte man es machen. So, das ist ja etwas, was ich mir für mein ganzes Leben wünsche, aber ich kann mir zumindest zu diesem Zeitpunkt nicht vornehmen, zu versuchen, mich aufs Moderieren zu beschränken und meine Meinung außen vor zu lassen. Erstens fällt mir das natürlich schwer und zweitens, ich bin noch nicht mal überzeugt, dass das richtig ist sozusagen. Also dann frage ich mich, wozu ich da bin. Aber okay.
Ja, wir
müssen ja nicht alle genau das gleiche Thema fahren.
Wir würden dann wie bei den Leuten, die jetzt neu anfangen, eben immer, ne, bei Fragen wissen wir verschiedene Optionen und verschiedene Antworten aus unseren Erfahrungen. Uns gibt es sozusagen immer als Leitfaden oder so, aber nie als Vorgabe.
Trotz, also als gleichwertige Meinung neben allen anderen, aber das eben funktioniert, glaub nicht mehr als das.
Ich glaube,
ja, das kommt geht nicht. Ja.
Das probiere ich ja jetzt wirklich schon in kleinster Runde, in großer Runde, wenn ich es 100-mal denselben Leuten sage, es ändert sich nicht, es funktioniert einfach nicht. Ich weiß nicht, wie es noch gehen soll. Ich glaube nicht daran, dass das geht. Und vor allem nicht, wenn ständig neue Leute dazukommen. Also dann müsste ich ja jeder Person 8 Jahre lang eintrichtern, nimm mich bitte nur als normale Meinung wahr, eine von vielen.
Ich glaube, es ist super schwierig, das hinzukriegen, Meinungen aus Bord zu lassen, vor allem, wenn man eine meinungsstarke Person ist und das auch, naja, jahrelang schon auch viel einfach seine Meinung mit eingebracht hat. Das, was ja auch an sich was Gutes, Wichtiges, Bereicherndes ist und sein kann. Und dann dachte ich so, ja, okay, dann ist vielleicht auch bei uns gegenseitig die Aufgabe, darauf zu achten, zu sagen, hey, stopp, das war jetzt, ne, dass man sich gegenseitig nochmal ein bisschen mehr sensibilisiert und sich dabei hilft, eine Moderationsrolle zu beschränken. Und dann wiederum ganz ehrlich dachte ich mir, selbst wenn, bleiben wir jetzt mal bei Friedrich, er eine moderierende Rolle übernimmt, er ist dann einfach präsent. Und ich glaube manchmal fast, damit will ich das andere nicht runterreden, das ist trotzdem ein guter Weg. Und dennoch glaube ich, selbst wenn man eine ausschließlich moderierende Rolle hat, hat das den Charakter von, du bist hier überpräsent und der das lenkt oder irgendwie so. Das ist einfach auch mit in der Person einfach begründet.
Zumal genau diese Person sich dann noch in den Kreis des Love Trains zurückziehen, die eh schon meinungsstark sind, eine ähnliche Meinung haben und dann auch noch zweimal die Woche miteinander rumhängen und sich so viel darüber unterhalten, glaube ich, dass das also als reine Außenwirkung, wenn man sich gar nicht, wenn man neu ist oder sich gar nicht so viel damit beschäftigt, kann auch nochmal dazu beitragen. Ne, das ist ein Schluss, der falsch ist, hoffe ich, aber er kann trotzdem da sein.
Wollen wir einfach
die Außenwirkung dieser Institution, dieses Organs, Love Trains und dann auch noch die gleichen Personen, die dann diese wichtigen Termine alle machen und da meinungsstark, das alles zusammen. Ich will, dass wir uns die ganze Zeit dessen bewusst sind, bei allem, was wir tun. Ne? Also ich will das nicht hinterfragen. Es ist extrem wichtig und richtig, dass wir es tun. Und gleichzeitig, es geht damit aber auch die Aufgabe einher oder ja, die Herausforderung, das beizubehalten. Diese Unternehmensdemokratie. Vor allem für Leute, die vielleicht 20 Stunden die Woche machen, könnte ich mir vorstellen, die nicht ihren Fokus in der Firma haben, ihren Lebensfokus vielleicht, sondern wirklich nur ihr beruflich, oder das heißt nur einfach ihr berufliches Dasein, kann ich mir vorstellen, dann beschäftigt man sich vielleicht noch nicht so tief gerne damit, ja, weiß ich nicht, aber.
Also ihr werdet mich nicht so schnell davon überzeugen, dass das, was ihr da gerade beschreibt, irgendwie was Schlechtes sei oder etwas, was man ändern muss. Ich finde.
Das ist doch nicht meine Absicht.
Ich finde das. Das Einzige, was ich schade finde, ist, dass das Gefühl entstanden ist, dass sozusagen Vorschläge und so niedergemacht wurden. Das finde ich schade, das möchte ich ändern, indem ich eben, das habe ich gesagt, in Zukunft sozusagen mehr so der Möglichmacher, versuche die Möglichmacherrolle einzunehmen. Dass es eine Gruppe gibt von Menschen, die sozusagen die Ergebnisse überwiegend beeinflussen, das ist für mich völlig okay. Sogar, finde ich sogar richtig so. Und wenn dann zum Beispiel eine Person, die nur 20 Stunden macht und so, weniger im Thema ist, sich weniger traut zu sprechen und dementsprechend weniger beiträgt, ist das für mich auch völlig okay. Wir haben ja vor 2 Jahren sozusagen das Angebot gemacht, dass man es völlig rein demokratisch macht. Und das wurde ja gar nicht, das wollten die Menschen ja gar nicht. Wir können das jetzt nicht erzwingen.
Nee, also ich finde das auch richtig, was du sagst. Und das ist auch so. Es geht ja eher, dass wir uns der potenziellen Wirkung bewusst sind.
Ja,
das habe ich verstanden. Dass wir das immer versuchen, zukünftig auch immer, oder für mich dann, wenn ihr das schon tut, aber für mich auch das einfach im Hinterkopf zu haben. Genau, vielleicht ist es auch ein Learning, das jetzt nur ich habe. Und ihr hattet das schon lange. Kann natürlich auch sein.
Für mich ist das aber zu abstrakt. Diese Worte von immer im Hinterkopf haben und so, das hilft, glaube ich, schon im sanft nebenbei in Gesprächen ein bisschen. Aber es gibt einfach in der Praxis, die Praxis sieht immer völlig anders aus. Wenn ich die Wahl habe, und jetzt nehmen wir einfach das ganz klare praktische Beispiel, dass du, Theo, oder noch andere Personen jetzt hier, sich nochmal richtig viel, also tagelang mit Themen beschäftigen, die wir schon durch haben, wo wir genau wissen, das haben wir schon mal komplett ausgerechnet, und das ist dumm. Dann trotzdem zu sagen, wir reagieren nicht auf diese Anliegen zum Beispiel. Wir lassen erstmal alle Ideen rein, dann rechnen wir erstmal alles aus und dann legen wir nochmal alles da und die Unterschiede und so weiter. Das ist so viel Arbeit. Also wenn ich die Wahl habe zwischen, also meine Meinung dazu zu sagen, ne, zu erklären, das ist deswegen und deswegen, wäre das richtig verschwendetes Geld und richtig verschwendete Arbeit. Und die andere Option ist, nee, wir machen auch diese Ideen komplett durch nochmal, um dann wieder allen zu zeigen, warum das nicht geht oder warum das dumm ist, dann fällt mir die Wahl eigentlich ziemlich leicht. Ne? Ich möchte doch dann einfach meine Meinung dazu sagen.
Dann ist die Aufgabe, ist, wie schaffen wir Letzteres,
ja,
ohne das Gefühl von Partizipation zu killen, ohne das Gefühl zu erzeugen, dass Leute sich nicht einbringen können. Also das ist ja, das ist das, was die Person gemeint hat, ja, mit so
Scheindemokratie. Wie soll das gehen, wenn
jemand, ja, genau, das
kommt und weiß sagt, ich auch nicht. Stell dir vor, jemand kommt zu mir, ich will nicht dich überzeugen jetzt, ne, sondern ich will einfach, dass wir da jetzt gemeinsam drüber nachdenken. Wenn jemand zu David und mir in den Kreis kommt und sagt, wie wäre es, wenn wir mal mit Abacus versuchen, ein bisschen zu programmieren, dann würde ich ja nicht sagen, komm, wir probieren das jetzt mal eine Woche lang aus. Sondern, also Abacus, ne, Rechenschieber. Nein, dann würde ich sagen, tut mir leid, ist dumm, wissen wir schon. Und dann würde die Person, kann ja dann beleidigt weggehen und sagen, hier wird mir ja gar nichts gehört. Was soll ich denn dagegen tun? Da kann ich doch nur sagen, okay, dann machen wir jetzt eine Woche, das, damit du dich wahrgenommen fühlst und damit ich nicht sofort dagegen spreche. Wir müssen
und
doch
da kommt in das antworten. Umfrage rein. Jetzt in diesem Beispiel. Und das Umfrage hat mich jetzt sehr beruhigt tatsächlich und bestätigt total, also bestätigt mich in meiner starken Meinung. Am Ende entscheiden wir das hier für Betroffene, also für Leute, die gar keine Stimme haben. Und ich habe das so nicht gesagt, aber für mich, also meine Meinung war quasi, alle Benefits sind völlig überflüssig und Schwachsinn, solange unser Lohnniveau, also die, weil niemand hat was davon, wenn das Grundlohnniveau einfach nicht hoch genug ist. Und das ist es aktuell nicht. Und erst wenn wir da sind, können wir über irgendwelche Leckerlis nachdenken, wenn überhaupt. Und die Umfrage bestätigt das ja. Mhm. Die absolute Masse sagt, ja, Lohn. Was soll ich mit irgendwelchen Benefits? Mir fehlt einfach, so wie du ja auch gesagt hast, wir haben mit dem Ausfall der Inflationsausgleichsprämie ist ein Cashloch in den Leuten und mit einem Fitnessgutschein kann ich mir keine Miete bezahlen. So, das funktioniert nicht. Aber diese Grundbedürfnisse sind nicht geklärt. Ja.
Das ist wieder das praktische Beispiel und jetzt bleibt ja für mich die Frage offen. Ja. Antworte ich nicht und wir rechnen alles durch, obwohl wir schon wissen, dass es niemand braucht und niemand will. Aber wir antworten einfach nicht, damit niemand am Ende zu uns kommt und sagt, man kann zwar was sagen, aber es wird ja eh sofort geblockt. Wie soll man das machen? Oder, und das ist übrigens auch noch eine Erkenntnis, die ich immer mal wieder habe, ein paar Personen sind immer unzufrieden. Also es sind nicht immer dieselben, die unzufrieden sind, das meine ich nicht, sondern du kriegst keine so eine Runde hin, ohne dass 3-4 Leute das richtig scheiße fanden. Vielleicht ist das auch einfach okay, wir machen uns Gedanken, gucken, wie wir das beim nächsten Mal am besten hinkriegen, damit es nächstes Mal nicht 8-9 Leute sind, sondern wieder nur 3-4. Wegen irgendeinem anderen Grund daneben. Das kann ja auch einfach unsere Erkenntnis sein und uns jetzt, dass ich mich jetzt einfach ein bisschen entspanne und sage, ey, du kannst sowieso nicht alle jetzt abholen und glücklich machen. Ich weiß einfach nicht, was ich jetzt daraus genau lernen soll und was die bessere Reaktion ist. Ich glaube, ich probiere das mal wieder ein bisschen mehr mit der moderierenden Rolle. Also ohne, dass ich aktiv moderiere sogar, ne? So wie Linda gesagt hat, ich kann ja trotzdem dominierend sein. sondern ich sage eher einfach nichts und kann dann helfen.
Ja, es ist ja, also ich finde, die Wahrnehmung war ja auch sehr unterschiedlich und ich habe immer das Gefühl, es hat stark was damit zu tun, wie sehr ich tatsächlich, also es gibt Personen bei uns, die, denen wäre das nie im Traum eingefallen, dass wir jetzt irgendwie oder du für dich in manchen Themen, muss ja nicht mal jetzt der letzte Termin gewesen sein, dominant sind, einfach weil sie diese Auffassung, also weil sie das verinnerlicht haben, dieses, also wir sind alle gleich, es gibt hier Demokratie, jeder kann seinen Teil beitragen und es gibt keinen Bestimmer. In dem Sinne. Und manche haben das halt nicht. Das, was du gesagt hast, dieses Paradoxon. Da haben wir halt so viele Leute, das ist so unterschiedlich. Ich habe mit einer anderen Person darüber geredet, danach reflektiert und die hat gesagt, hä, habe ich nie so wahrgenommen, würde ich auch nie so wahrnehmen. Aber das ist auch eine Person, die wisst vielleicht, wen ich meine, die halt, ja, der braucht man das nicht mehr erklären. Die hat das gecheckt, die hat das verstanden. Und die hat das nicht nur verstanden, die hat das verinnerlicht. So, für sie ist das völlig klar in jeder Diskussion. Also es wäre dann eher die Frage, wie schafft man es, das bei allen zu erzeugen? Das löst dieses Problem endgültig. Mhm. Ist aber natürlich auch eine absolut krasse Aufgabe.
Ja, man muss es bei allen erzeugen. Irgendwie.
Die Leute müssen es auch wollen, das ist immer das Nächste. Ne? Also,
ja.
Das, da wird es dann individuell. Naja, was nehmen wir daraus mit? In Zukunft entscheide ich einfach alles.
Das wollte ich auch noch mit euch teilen. Das wäre auch ein Gedanke, der mir, also eine Intuition oder weiß ich nicht, eine Trotzreaktion, keine Ahnung. Jedenfalls ein Teil meines Gehirns will mir dann auch die Option offenlegen, Alter, du gibst dir so viel Mühe, aber du kriegst es nicht hin, dann lass es. Also nicht dann lass die Arbeit, sondern dann mach halt nicht mehr so doll auf Demokratie. Ich hab dann, und das ist nur ein kleiner Teil meines Gehirns, ne? Den kriege ich auch sofort wieder sozusagen abgeblockt, weil ich ja weiß, wohin ich will und wenn ich jetzt total undemokratisch arbeiten würde, dann würde es mir auch keinen Spaß mehr machen. Aber ich kann verstehen, oder würde sogar sagen, es drängt einen auch mehr in die Rolle, die Leute da wahrnehmen wollen. Wenn man dann sozusagen mit den ganzen Bemühungen, dass wir hier bitte als gemeinsames Team auf einer Ebene arbeiten, wenn man damit immer wieder gegen die Wand fährt und immer wieder zurückgedrängt wird, du bist der Chef, du entscheidest und warum treffen wir uns hier überhaupt? Gab es ja auch während des Gesprächs so einen Kommentar. Warum treffen wir uns denn hier überhaupt? Können wir uns ja den ganzen Kram hier sparen? Nachdem einfach einer von uns, ich weiß nicht mehr wer, seine Meinung gesagt hat. Und da könnte man auch, ich finde, man wird wieder weggedrängt, so raus aus diesem Team. Die Stimme von oben hat gesprochen. Und da wird man da wieder hingedrängt. Und man könnte dann auch irgendwann reagieren. Na, jetzt habe ich schon so oft versucht, hier in diesen Kreis reinzukommen. Ich werde immer wieder rausgedrängt. Na, dann spare ich mir diese Kraft jetzt. Dann bin ich eben jetzt draußen. Und dann entscheide ich eben in Zukunft einfach selber. Ich kann verstehen, wie bestimmte Führungspersönlichkeiten sozusagen irgendwann so werden.
Ich denke, genau das ist die Gefahr, der wir ausgesetzt sind. In wachsender Größe, mit diesen Entscheidungen, wo wir das immer reflektieren müssen, damit dieser Schluss nicht entsteht. Damit wir niemals dahin kommen, weil wir jetzt noch mehr und in 2 Jahren noch viel besser nachvollziehen können, warum es hierarchische Strukturen gibt. Nicht, weil sie inhaltlich korrekt sind, sondern wie sie entstanden, also einfach Ursache, so ganz emotionslos, wie ist das entstanden, weil wir das dann richtig doll nachfühlen können. Und das ist halt, glaube ich, wichtig, dass wir trotzdem dann immer drüber reden, damit wir uns immer wieder zurückholen. Mhm. Nicht nur uns, dieser Kreis wird ja auch größer, es werden immer mehr Leute sein, es wird immer mehr Positionen geben und Rollen und Verantwortungen und wie auch immer. Auch in den Standorten haben wir das ja auch immer zittern gegenüber. Das kriegen wir halt nicht mit auf der Ebene, aber da gibt es das mit Sicherheit auch, dass da nicht die Partizipation auch super gleichberechtigt sein könnte, potenziell. Ne? Ich habe jetzt niemanden im Kopf, falls, ne? Aber das sehen wir halt überhaupt nicht. Das, was wir machen, kriegt halt auch ein direktes Feedback. Deswegen finde ich es wichtig, dass wir trotzdem drüber reden, weil, wie du sagst, ich hatte, also der Vorschlag, ich rechne das halt aus, dann sage ich, was das Richtige ist und dann besprechen wir uns kurz und dann machen wir das. Der erscheint mir jetzt gar nicht so dumm, aber auch nur, weil ich überzeugt bin, dass wir aktuell auf dem richtigen Weg wären mit unseren Gedanken. Mhm. Ich kann das nicht garantieren, wenn wir das einführen, aber als Regel und dann irgendwann bin ich so weit weg vom Geschehen, dann kann ich nicht mehr garantieren, dass ich tatsächlich gerade die Werte noch im Kopf habe. Mhm. So, das ist die Gefahr dabei.
Mann.
Ich kann nicht mehr zuhören, ich schalte mich aus.
Okay.
Okay, ist auch ein guter Moment. Wir haben jetzt ein bisschen drüber nachgedacht und wir sind noch nicht bereit, sozusagen darauf so richtig zu reagieren. Aber hat alles viele Vor- und Nachteile und wir müssen jetzt gucken, dass wir daraus lernen und dieser Eindruck nicht wieder entsteht. Damit beim nächsten nicht 8, sondern 3 andere aus anderen Gründen unzufrieden mit dem Termin sind, aber der Rest ist ja zufrieden.
Oder die Erwartungshaltung, ne? Das war vielleicht von mir auch mit zu, also jetzt, ne, im Nachhinein denke ich mir, naja, ich habe aber auch halt, also wie trete ich auf oder wie proklamieren wir diesen Termin, als alle bringen ihre Lösungen ein und dann werden wir uns alles genau anschauen. Wenn ich diese Tür natürlich aufmache, naja, dann muss ich auch mit dem Ergebnis leben. Ja, dass es so ist. Also ja, das im Vorfeld gleich zu begrenzen in dem Sinne. Und dann aber den Kontext auch zu geben, warum es begrenzt ist, sodass sich niemand das Gefühl hat, ich durfte meinen Vorschlag nicht beibringen, sondern ich habe jetzt verstanden, warum andere Vorschläge, die drei, die da diskutiert werden, von den 10, die es vielleicht gab, warum die anderen 7 verhältnismäßig aktuell nicht die treffendsten sind.
Ja, auch voll krass. Eine Kollegin hat ja auch eine 10-seitige PowerPoint vorbereitet mit ihrem Vorschlag. Das ist natürlich auch, sollten wir auch im Vorhinein sagen, dass wir noch erstmal nur so Ideen äußern. Das ist natürlich auch viel Arbeit, die da reinfließt und viel Enttäuschung, die da entstehen kann.
Absolut, genau. Das ist so das Versäumen. Das, was auf jeden Fall sofort beim nächsten Mal besser gemacht werden kann, meinerseits oder unsererseits dann auch in anderen Terminen, in anderen Kontexten, dass man daraus lernt.
So, ich gehe jetzt auch mit Sebastian los.
Alles klar. Ich esse noch was und dann fahren wir auch los.
Cool, bis später.
Du bist Special Sitter und möchtest mal dabei sein? Dann melde dich jetzt bei deiner Standortleitung und reserviere dir dein Ticket für den Love Train, der Gästeplatz mitten im Gespräch. Das war Love Train, der Podcast von Special Sitter. Jede Woche neue Folgen, überall, wo es Podcasts gibt.